Ein weiterer zentraler Schritt besteht darin, so gut es geht, zu versuchen, die eigenen Vorurteile und Erwartungen aus dem Messvorgang herauszuhalten. Wenn ihr eine neue Superpille entwickelt habt, die Leuten mit Glatze innerhalb weniger Tage wieder Haare aufs Haupt zaubern soll, dann ist es nicht so klug, wenn ihr das Experiment dazu höchstpersönlich durchführt, also euren Probanden selbst die Superpille gebt und dann jeden Tag mit der Lupe auf der Glatze nachschaut, ob irgendwo ein Haar wächst. Da ihr ja dringend hofft, dass was passiert, weil ihr zum Beispiel euren Hund verkauft habt, um in eure Superpille zu investieren, seid ihr komplett voreingenommen und werdet selbst zufällig sprießende Haare als Erfolg werten. Erinnert euch an den Confirmation Bias und die anderen Wahrnehmungsfehler. Viel besser ist es, wenn man den Versuch verblindet. Das bedeutet, jemand anderes entscheidet, ob eure Probanden die Superpille bekommen oder nur ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff. Dazu später mehr. Ihr wisst also gar nicht, ob die Probanden, die ihr mit der Lupe untersucht, mit dem Haarwuchsmittel behandelt wurden und seid in eurer Wahrnehmung weniger voreingenommen. Das sind allerdings nur die ersten Schritte beim Versuch, Täuschungen so gut es geht auszuschließen. Denn egal, wie gut ein einzelner Versuch oder ein Experiment durchgeführt wurde, die Ergebnisse können am Ende trotzdem fehlerhaft sein. Die entscheidende Strategie des Wissenschaftssystems, um die Sicherheit wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erhöhen, lautet: veröffentlichen, begutachten, replizieren. In den Naturwissenschaften sind neue Erkenntnisse erst dann von Wert, ja, sie existieren so gesehen sogar erst dann, wenn sie als Studie bei einem wissenschaftlichen Fachmagazin eingereicht und veröffentlicht werden. Und eine Studie veröffentlicht man nicht, damit man hinterher ein Stück Papier hat, auf das man stolz sein und es sich eingerahmt über die Toilette hängen kann, sondern damit andere Forscherinnen und Forscher von den neuen Erkenntnissen erfahren und vor allem, damit sie sie überprüfen, bewerten und kritisieren können. Sie schauen sich zum Beispiel die Forschungsmethodik an, ob Daten sauber erhoben wurden und ob es Fehler bei der Auswertung gegeben hat. Wer nicht gut mit Kritik umgehen kann, sollte sich das mit einer Karriere in der Wissenschaft darum nochmal gut überlegen. In der empirischen Wissenschaft haben solche Fachmagazine eine herausragende Bedeutung. Es gibt sie in allen Fachdisziplinen und man schätzt ihre Zahl heute auf über 30.000. Wer es im Wissenschaftsbetrieb zu etwas bringen möchte, versucht daher, regelmäßig in angesehenen Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Wenn die eigenen Forschungsarbeiten dann auch noch besonders oft von anderen Wissenschaftlern zitiert, also aufgegriffen werden, kann das mit Einschränkungen ein Maß für das Ansehen und die Bedeutung sein, die man innerhalb seines Fachgebiets hat. Natürlich sind nicht alle Fachjournale gleich gut oder relevant. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist, ob die Fachzeitschrift einen sogenannten Peer-Review-Prozess durchführt. Das bedeutet, dass die eingereichte Arbeit zunächst von Fachkollegen, also Peers, auf ihre Qualität hin überprüft wird. Erst wenn die Studie diesen Prozess durchgestanden hat, darf sie veröffentlicht werden und sich damit der Kritik und Bewertung der wissenschaftlichen Öffentlichkeit stellen.